Einen wunderschönen guten Morgen. Richtig schön, hier zu sein. Hallo an alle zu Hause. In den Chat dürft ihr einmal schreiben, hallo, guten Morgen, Schneegestöber, Schneehase, was auch immer du reinschreiben möchtest. Es ist richtig gut, dass du mit dabei bist. Und nochmal hallo an alle hier im Saal, auch schön euch zu sehen. Jetzt haben wir eine Hybrid-Situation, jawohl. Und ich freue mich richtig, dass ich das Wochenende hier sein darf. Ich freue mich sehr auch über das ganz herzliche Willkommen. Könnt ihr eurem Team hier nochmal einen Applaus geben? Die machen das so genial. Haut mal richtig in die Tasten. Das ist sehr, sehr schön. Ich fand es sehr schön, gestern bei der Dream Team Konferenz mit dabei zu sein. Bin selber total ermutigt. War auch bei Matthias und Sabine zu Hause. Und das ist auch immer für mich eine ganz, ganz große Ermutigung. Vielen Dank dafür. Ihr seid ganz besonders nette und auch geistlich tiefe Menschen. Ich profitiere da immer sehr von, bin ganz ermutigt, wie ich nach Hause gehen werde. Jetzt schon. Und ich freue mich auf die Zeit, die wir heute Morgen zusammen haben. Und ich würde gerne einfach nochmal beten. Hoffe, das ist in Ordnung. Lasst uns hier im Saal gerne nochmal die Augen schließen. Mach das auch gerne zu Hause, da wo du gerade zuschaust, den Gottesdienst miterlebst. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist uns heute Morgen berühren möchte. Und er ist Kraft und er möchte uns verändern. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du heute Morgen uns berührst, dass du unsere Herzen erfüllst mit deiner Kraft und mit deiner Liebe. Danke für alles, was du auch schon gesagt hast. Danke für die starken Impulse. Und wir beten, dass du wirklich körperliche Heilung schenkst. Das glauben wir. In deiner Kraft, in deinem Namen beten wir das. Und wir danken dir dafür, dass du heute Morgen auch Heilung schenken möchtest in unserer Seele. Wir bitten, dass da, wo Leute vielleicht Unsicherheiten haben und denken, soll ich jemanden an meine Wunden ranlassen, dass du ganz viel Sicherheit schenkst, ganz viel Vertrauen. Und wir beten, dass jeder von uns heute mindestens einen Schritt weiterkommt im Glauben, dass wir mehr in die Tiefe wachsen und dass wir freigesetzt werden in deiner Kraft. Amen. Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, was ich für sehr relevant halte, für jeden Menschen, für dich und für mich. Das ist ein Thema, was uns unser ganzes Leben lang beschäftigt, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, egal ob du noch gar kein Christ bist oder ob du schon länger Christ bist. Und zwar ist das Thema Unsicherheit. Unsicherheit. Unsicherheit ist fast wie eine Seuche, möchte ich mal sagen. Und Unsicherheit greift ja immer wieder sehr schnell um sich, was auch immer es ist, um was für Themen auch immer es geht. Und hast du schon mal festgestellt, dass da, wo Menschen zusammenkommen, wenn einer richtig unsicher ist, dann verbreitet sich diese Unsicherheit auch noch so ganz besonders schnell. Unsicherheit kann uns wirklich plagen im Leben. Und Unsicherheit ist etwas, was dadurch entstanden ist, dass der Mensch sich aus den Ordnungen und den Schutzräumen Gottes wegbewegt hat. Ich werde mit uns gleich nochmal an den Anfang der Bibel schauen und über Adam und Eva reden. Wer hat schon mal die Geschichte von Adam und Eva gelesen? Wow, was für eine tiefe Frage. Jeder von uns wahrscheinlich oder die allermeisten. Ich lade dich ein, dass du dir das gleich nochmal ganz bewusst mit anschaust, weil ich habe festgestellt, da ich die Bibel schon sehr lange kenne, es gibt bestimmte Passagen, mit denen habe ich fast eine Übervertrautheit, sodass ich denke, wow, ich habe doch schon alles verstanden, was da drin steckt. Ja, möglicherweise, aber wenn wir diese Haltung haben, verpassen wir oft, was da wirklich drin steht. Weil gerade im ersten Buch Mose und so im Schöpfungsbericht und Sündenfall, alles, was danach passiert, können wir eigentlich schon alles lesen, was für Menschen relevant ist. Und wir können alles finden, was auch wichtig ist, damit wir mehr Sicherheit bekommen und feststehen dürfen. Unsicherheit ist etwas, wo ich dir wünsche, dass du heute nach diesem Gottesdienst und auch über das Jahr hinweg sagen kannst, das ist ein Jahr, wo ich mehr in die Tiefe wachse, wo ich Wurzeln in Gott wieder neu schlage und wo ich mehr Sicherheit und innere Kraft gewinne. Ich sehne mich danach und egal wie die Umstände sind, das Jahr 2021 kann genauso ein Jahr werden, wo du viel Sicherheit gewinnen wirst. Wie kennzeichnet sich Unsicherheit? Ein paar kurze Gedanken schon mal eingangs dazu. Unsicherheit ist zum Beispiel diese zwanghafte Frage, die wir in uns haben. Was hält jetzt der andere von mir? Was denken Menschen wohl über mich? Und es gibt Menschen, die geben das leicht dazu, dass sie mit dieser Frage beschäftigt sind. Andere tun sehr sicher nach außen. Aber ich habe festgestellt, dass oft die Menschen, die sich nach außen hin ganz abgeklärt geben und sehr sicher und so, kennst du diese Typen oder Frauen, die so sagen, ich habe das Leben im Griff, ja? Das sind auch oft Menschen, die damit ganz, ganz viel Unsicherheit kaschieren. Was ist Unsicherheit? Unsicherheit ist, wenn du in eine Shopping Mall, in ein Einkaufszentrum gehst, da sind hunderte von Menschen, einer ruft, du Blödmann, und du drehst dich um. Ja, musst du erstmal kurz sacken, ne? Unsicherheit ist, wenn außerhalb von Corona-Zeiten natürlich in einem Fußballstadion so die Mannschaften aufs Feld sich schon da sich positionieren. Im Fußballstadion sitzen 80.000 Leute und die eine Mannschaft bildet so vor dem Spiel nochmal einen Kreis und einer sitzt so in den Rängen und sagt, ha, seht ihr, ich wusste es doch, die reden ganz sicher wieder über mich. Das ist Unsicherheit. So dieser ständige Gedanke, jemand könnte was Negatives denken. Dieser ständige Gedanke, was hält jetzt der andere von mir? Wie komme ich rüber? Wie sind diese Unsicherheiten im menschlichen Leben entstanden? Nun lasst uns einmal schauen ins erste Buch Mose, Kapitel 3. Und ganz bewusste Einladung, lasst uns nochmal nachvollziehen, was hier passiert. 1. Mose 3, Verse 7 bis 13. Der Mensch ist aus den Ordnungen Gottes rausgetreten. Gott hat gesagt, du darfst alles machen, alles tun, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, nur von diesem einen Baum nicht. Also Gott hat eine Grenze gesetzt. Und der Mensch hat sich einreden lassen, dass die Grenzen und Ordnungen Gottes nicht zum Schutz da sind, sondern weil Gott uns etwas nicht gönnt. Ist übrigens auch heute noch immer das Thema. Wusstest du, dass die Gebote Gottes grundsätzlich für dich sind und nicht gegen dich? Gott hätte kein Gebot gebraucht. Seine Gebote sind gut, weil sie wurzeln in seiner Liebe. Und seine Gebote sind ein Schutz. Aber der Mensch hat sich einreden lassen, dass Gott ihn berauben möchte, dass er ihm etwas nicht gönnt. Und er ist über diese Grenze hinweggetreten. Und was dann gekommen ist in die Welt, ist nicht mehr Freiheit und nicht mehr Sicherheit, sondern der Mensch wurde zutiefst unsicher und Chaos ist entstanden. Und das lesen wir hier. 1. Mose 3, Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Wenn es nicht auch so tief traurig wäre, was durch diese Art alles in die Welt gekommen ist, womit wir heute immer noch zu tun haben, Hunger, Neid, Hass, Kriege, Beziehungsstörungen, Chaos. Ja, wenn das nicht alles so furchtbar sowieso schon in sich wäre, könnte man das hier ja auch mit viel Humor lesen. Ein bisschen Humor darf dabei mal erlaubt sein, weil diesen Reflex kennen wir alle. Schuld? Ich? Auf gar keinen Fall. Also ich stelle mir immer den Adam vor, der steht da und Gott stellt ihm diese Frage, was hast du da gemacht? Hast du etwa von dem Baum gegessen? Das ist übrigens keine Frage, die Gott stellt, weil er nicht gewusst hätte, was passiert ist. Das Schöne an Gott ist, du kannst ihn nicht überraschen. Er ist nämlich allwissend. Warum hat er diese Frage gestellt? Das ist eine Frage, die helfen sollte eigentlich, dass Adam und Eva vielleicht ja zugeben, was sie gemacht haben. Übrigens, diese Fragen kennen wir auch aus Beziehungen. Diese Fragen kennen wir auch aus Beziehungen, an alle Eheleute einmal, ja. Da kommt jemand nach Hause, der Partner ist zu Hause, jetzt egal ob männlich oder weiblich, und es wird diese Frage gestellt, hast du etwa die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Das ist keine Frage, wo es um den reinen Informationsgehalt geht. Oder diese Frage, Schatz, sind das deine Klamotten, die hier seit 3 Tagen unaufgeräumt auf dem Boden rumliegen? Da geht es auch nicht um die Information. Und man möchte ja manchmal antworten, ja, das sind meine Klamotten. Und falls sie es nicht wären, hätte ich ein paar andere Fragen. Okay, lassen wir das, ja. Da geht es nicht um den Informationsgehalt. Oder nehmen wir mal eine Studenten-WG. Ein Student, stellen wir uns mal einen schönen Sommertag vor, in Ordnung, im Juni. Ein Student kommt in seine Studenten-WG, geht in die Küche und da steht der WG-Partner und sagt, ist das dein Raclette-Gerät, was seit Silvester hier ein halbes Jahr schon ungespült rumsteht und wo die Käsereste angeklebt sind? Irgendwo sind hier Studenten. Amen. Das ist keine Frage, wo es um den Informationsgehalt geht. Die Antwort ist bekannt. Diese Frage wird gestellt, um die Chance zu eröffnen, dass jemand etwas zugibt. Könnt ihr da mitgehen? Aber das, was der Mensch macht, ist aus Unsicherheit reagiert er so, dass er sagt, ich was? Nein, ich bin nicht schuld. Das kann ich gar nicht aushalten, dass ich schuld sein soll. Da fühle ich mich viel zu unsicher. Also muss ich das kaschieren. Wer steht denn hier so rum? Sie war's. Und übrigens, Gott, die hast du mir ja gegeben, nicht wahr? Also das ist an Dreistigkeit ja eigentlich kaum zu überbieten. Und die Frau sagt, nein, 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 die Schlange, die hast du ja übrigens auch geschaffen, Gott, nicht wahr? Und im Nachhinein, ich habe mich auch oft gefragt bei dieser ganzen Geschichte im Garten Eden, Gott, wenn du davor doch dann einen Engel gestellt hast, ne, mit diesem Laser-Feuerschwert, wahrscheinlich hat der Mensch sich nochmal umgeguckt, darf ich jetzt wirklich nicht mehr rein, der Engel einmal so, bzz, okay, alles klar. Ich hätte wahrscheinlich gefragt, Gott, wenn du doch so einen Engel hast, warum hast du den eigentlich nicht gleich an den Baum gestellt, dann wäre das hier alles nicht passiert. So, wir Menschen, wir sind sehr, sehr gut da drin, auch wenn ich das versuche, ein bisschen humoristisch darzustellen, ganz ernsthaft, wir sind oft so unsicher, weil wir irgendwie dieses Gefühl ja uns verschaffen müssen, dass wir doch richtig stehen und dass wir doch in Ordnung sind. Gott hat dem Menschen gesagt, ich möchte dich als Gegenüber haben, du musst meine Gebote nicht einhalten. Das ist das Geniale, was Gott in uns hineingelegt hat. Er wollte nicht einen Gehorsamsroboter, der auf sein Wort hin gehorchen muss, sondern er wollte ein freies Wesen, ein Gegenüber. Und Gott hat gesagt, ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich dich zwingen würde, dass du mich zurücklieben musst. Denn das, was uns wirklich Bedeutung gibt, so sind wir auch im Ebenbild Gottes geschaffen, ist, wenn uns jemand freiwillig liebt. Nicht, weil wir jemanden manipuliert oder gezwungen haben. Das ist nicht erfüllend. Also Unsicherheit entsteht da, wo wir sagen, Gott, ich entscheide mich dafür, dass ich aus deinen Ordnungen rausgehe, weil ich glaube, dass ich es besser weiß. Weil ich glaube, dass ich es besser weiß. Kennst du diesen Gedanken? Ich habe das früher oft gedacht und manchmal holt er mich immer noch ein, dass wenn ich wirklich Freiheit haben möchte, dass Freiheit bedeutet, dass es keine Grenzen gibt, das ist eine Lüge. Ein absolut grenzenloses Leben wird keine Freiheit bringen, sondern Gebundenheit. Lass mich das einmal kurz darstellen, wie gut Grenzen sind. Vor anderthalb Jahren ungefähr war ich mit meiner Frau in Indien. Wir haben unsere Missionare besucht und unser Missionar hat uns mitgenommen auf eine Tiger-Safari. Das fand ich richtig cool. Ja, wir sind also in so einen Bus eingestiegen und sind in den Dschungel reingefahren und da waren ganz viele Tiger, sogar ein weißer Tiger, richtig pompös und wow, und also das fand ich richtig cool. Und ich war sehr dankbar, dass zwischen dem Tiger und uns eine Grenze war, nämlich die Wand des Busses. Ich habe kein einziges Mal gedacht, das ist ja blöd, ich fühle mich ganz unfrei, ich möchte, dass dieser Bus hier außenrum verschwindet, ich mache jetzt die Tür auf. Gut, dann wäre ich wahrscheinlich aufgehalten worden von den anderen Insassen. Der Tiger hätte sich auch gefreut. Versteht ihr, es ist ein Schutz, es ist gut. Wer hat schon mal Kleidung zu heiß gewaschen und sie ist geschrumpft? Hätten wir auf die Warnhinweise gehört und uns das durchgelesen, die Grenzen, dann könnten wir dieses Kleidungsstück noch mehr genießen. Grenzen sind etwas Gutes, sie sind nicht schlecht. Gott hat Grenzen gegeben, nicht um dich zu berauben, nicht um dich zu ärgern, sondern weil er dich beschützen möchte. Denn Gott möchte nicht, dass du in Minderwertigkeit lebst. Er möchte nicht, dass du in Schuldgefühlen versackst. Gott möchte nicht, dass du dir ständig diese Frage stellen musst, bin ich jetzt wertvoll oder bin ich nicht wertvoll? Gott möchte nicht, dass du berufungslos durchs Leben gehst, sondern Gott wünscht sich nichts mehr für dich, als dass du sagen kannst, ich bin sicher, ich bin sicher. Aber wir Menschen werden wahre Sicherheit niemals irgendwo in dieser Welt finden, auch nicht bei anderen Menschen, sondern nur in Gott und in ihm allein. Was sind Kennzeichen von Unsicherheit? Schauen wir nochmal in den Text. Hier steht, ihnen wurden die Augen geöffnet, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter. So dieses Erste, wo der Mensch merkt, wie stehe ich denn jetzt da? Es darf auf gar keinen Fall jemals mehr passieren, dass mich jemand so sieht, wie ich wirklich bin. Das ist etwas, was uns tief ängstigt. Stell dir mal vor, wir könnten alle Gedanken, die du gedacht hast, der letzten Monate, alles, wirklich alles ungefiltert, hier auf der Leinwand zeigen, da und hier, und du hättest keine Kontrolle darüber. Es würde alles gezeigt werden. Jeder von uns würde beschämt hier rausgehen. Das wollen wir nicht. Es gibt Dinge, für die wir uns schämen. Es gibt Dinge, wo wir ganz genau wissen, wir sind schuldig. Wir sind oft so abgrundtief egoistisch. Das sind Dinge, die sind in uns drin. Wer kann uns aus diesem Zustand erlösen? Nur die Gnade Gottes. Wir sind oft so unsicher. Aber ganz egal, ob du ein Christ bist oder nicht, die Frage ist, wie reagierst du auf deine Unsicherheit? Und Menschen versuchen sich oft alle möglichen Arten von Feigenblättern zu machen, sich zu verstecken hinter irgendetwas, wo sie denken, das wird mir Sicherheit geben, wo sie denken, das wird mir Bedeutung geben. Darf ich mit uns ein paar Symptome durchgehen, damit wir dann am Ende verstehen, was ist die Heilung und wie können wir da rauskommen? Wie können wir Unsicherheit besiegen? Ein Symptom von Unsicherheit ist Rechthaberei. Rechthaberei. Nun ist bei Christen, und da schließe ich mich voll mit ein, okay, wir machen Familientalk heute. Ist das in Ordnung? Stellt euch einmal vor, wir setzen uns so an den Küchentisch und essen was Leckeres und wir haben ein Familiengespräch. Rechthaberei. Rechthaberei bedeutet, dass ich nicht einfach nur Informationsaustausch mit jemandem habe oder eine Diskussion, sondern dass ich das Gefühl brauche, dass ich am Ende Recht behalten habe. Und das ist auch leider oft der Grund, warum sich Kirchen spalten, warum Ehen kaputt gehen, warum Freundschaften zerbrechen, weil einer am Ende Recht behalten hat. Weil einer am Ende Recht behalten hat. Und was mich in dieser ganzen Zeit auch, wo wir diese Corona-Pandemie erleben müssen und da durchgehen, was mich wirklich oft erschüttert, das schmerzt mich, ist, wenn ich Leute mitkriege, auch als Pastor so in der Seelsorge, die zu Freunden sagen, die sie seit 10 Jahren kennen, wenn du so eine Meinung hast, sagen sie, über die Regeln, über die Corona-Regeln, dann kann ich nicht mehr mit dir befreundet sein. Weil ich habe Recht und ich brauche auch das Gefühl, Recht zu haben. Nehmen wir was Einfacheres. Autoverkehr. Ja? Ich erstaune manchmal, zu was für Menschen Leute im Auto werden, sobald sie hinterm Steuer sitzen. Weiß jemand, wovon ich rede? Dieses Beurteilen der anderen Verkehrsteilnehmer, der fährt doof und der auch. Ich bin der einzig gute Autofahrer. Woran liegt das? Nun, ich brauche das Gefühl, dass ich mir Recht verschaffen kann. Denn wenn ich mir das Gefühl verschaffen kann, Recht zu haben, dann fühle ich mich etwas besser. Aber die Herausforderung ist, bei uns Christen, wir lieben ja die Wahrheit. Amen. Und dazu stehen wir auch, denn Gott ist Wahrheit. Und wir sollen auch nach der Wahrheit suchen, wir sollen die Wahrheit leben und wir sollen die Wahrheit bekennen. Nur unsere Liebe zur Wahrheit kleiden wir oft in den Mantel, ja, oder wir sagen, das ist Wahrheitsliebe, aber eigentlich ist es eine Tarnung und es geht uns darum, am Ende Recht zu behalten. Es geht uns darum, am Ende Recht zu behalten. Dieses nicht zugeben können, dass ich Unrecht hatte. Dieses nicht zugeben können, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dann spricht man solche Menschen darauf an und sie sagen, ich Fehler machen? Ja. Und dann sagen sie so, ja, so allgemein, man kann schon mal einen Fehler machen. Ich glaube, ich habe auch einmal gemacht. Das war im Sommer 68. Gut, auch da hat sich herausgestellt, dass ich eigentlich Recht hatte. Aber ja, prinzipiell kann ich Fehler machen. Dieses nicht zugeben können, dass ich auch mal falsch liege, dieses nicht zugeben können, dass ich auch irgendwo mal fehlbar bin. Und wir kleiden das oft in diesen Deckmantel, dass wir sagen, hier geht es nur um die Wahrheit. Und dann hast du Kirchen teilweise, da stehen zwei Parteien, beide bereit, eine Spaltung durchzuziehen. Und du fragst die eine Partei, worum geht es euch? Und dann hört man ganz oft Folgendes, hier geht es mir nicht um mich, hier geht es ums Reich Gottes und hier geht es nur um die Wahrheit. Und dann sage ich manches Mal, komisch, das haben die anderen auch gesagt. Und dann wird sich zersplittert, gespalten, einfach, woraus resultiert das? Aus einer ganz, ganz tief sitzenden Unsicherheit. Ich brauche dieses Gefühl, dass ich am Ende Recht habe. Ich brauche dieses Gefühl. Als die Ehebrecherin zu Jesus gebracht wurde, da sind die Pharisäer und Schriftgelehrten gekommen und haben gesagt, diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Ist das soweit richtig? Ist das die Wahrheit gewesen? Ja, das war die Wahrheit. Dann haben sie gesagt, im Gesetz des Moses steht, eine solche Frau soll gesteinigt werden. Ist das die Wahrheit? Ja, das ist die Wahrheit. Aber weißt du, was ich an Jesus so liebe? Die Wahrheit von Jesus verdammt uns nicht, sondern die Wahrheit von Jesus will uns sicher machen und die Wahrheit von Jesus will uns in Freiheit führen. Die Wahrheit von Jesus, die dich sicher macht, ist immer vollständig. Ist immer vollständig. Wenn der Teufel zu dir kommt und er möchte dich austricksen, er erzählt dir meistens nicht ganz heftige Lügen, die du direkt entlarven kannst. Der kommt nicht zu dir und sagt, 2 + 2 ist eigentlich 6, weil dann könntest du sagen, nee, das ist falsch. Ha, ich widerstehe dir. Nein, er nimmt sogar Wahrheiten aus der Bibel, reißt sie aus dem Zusammenhang und dreht sie rum, sodass du anfängst, das zu glauben und noch tiefer unsicher wirst. Jesus hat die ganze Wahrheit gehabt. Er hat gesagt, ja, diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt, aber ich ergänze mal, wo ist eigentlich der Mann? Wieso ist der nicht hier hingebracht worden? Und dann dieser geniale Satz, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Die Wahrheit von Jesus ist immer vollständig, die ganze Wahrheit. Die Wahrheit von Jesus ist auch immer klar, also sie umschippert nicht die Tatsachen. Jesus hat ja zu dieser Frau gesagt, ich verurteile dich nicht, aber jetzt sündige nicht mehr. Was sagt er? Ich verurteile dich nicht und du hast gesündigt. Wahrheit in Liebe. Wahrheit in Liebe. Weißt du, Wahrheit ohne Liebe ist ganz, ganz grausam. Das können nur noch dann so eiskalte Richtigkeiten sein. Aber Liebe ohne Wahrheit ist auch keine echte Liebe. Und Jesus vereint all das. Und was er sich wünscht, ist für dich und für mich, dass wir Sicherheit gewinnen können in ihm. Dass wir sagen können, ich habe Unsicherheiten, dass wir es zugeben können, dass wir uns nicht verstecken und dass wir Jesus sagen, vielleicht auch anderen Menschen, wo stehe ich gerade wirklich? Wo habe ich Unsicherheiten? Weil das ist der Weg zu wirklicher Heilung. Weißt du, warum es so gut ist, wenn wir unsere Schuld und unsere Sünde bekennen? Im 1. Johannesbrief steht das drin, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns von allem Unrecht. Warum ist es so befreiend, wenn wir Schuld zugeben können? Nun, wer Schuld hat, dem kann geholfen werden. Ich wiederhole das nochmal. Wer Schuld hat, dem kann geholfen werden. Wenn du nämlich nicht Schuld hast, wenn du sagst, wie hier auch Adam und Eva, nee, ich war das nicht, das war sie oder er oder wie auch immer, nun, dann lässt du Gott ja nicht an dich ran, dann kann er dir auch nicht helfen in deiner Unsicherheit. Was wäre also ein Weg zur Heilung? Ich nenne das mal im zwischenmenschlichen Bereich. Es würde bedeuten, und da stirbt man ganz offen gesagt doch wieder auch so 1000 Tode vorher, das fühlt sich erstmal sehr unangenehm an, wenn man zum Beispiel zu jemandem hingeht und ungefähr Folgendes sagt. Entschuldige bitte, dass ich vorhin oder gestern oder wann auch immer so blöd reagiert habe. Das hat nichts mit der Sache zu tun, das hat was mit Unsicherheit zu tun. Ich bin da noch am Lernen, bitte entschuldige. Das ist der Weg zur Freiheit. Das ist keine Schwäche, sondern das ist Stärke. Es ist keine Schwäche, sondern es ist Stärke. Ich möchte noch ein Symptom nennen. Was ist passiert, als Adam und Eva dann aus dem Garten raus sind? Haben wir noch im Kopf oder machen wir uns noch mal präsent? Eva hieß ja vorher noch gar nicht Eva. Haben wir das so vor Augen? Ja, vorher hießen die einfach beide Mensch. Adam, Adama. Und weißt du, wenn es noch nicht so viele Menschen gibt, nur 2, dann muss man das mit den Namen auch nicht so ganz genau nehmen. Da kommt man ja schon noch ganz gut zurecht. Ich stelle mir das so vor, morgens, ja, Adam, sind die Spiegeleier fertig? Ja, Adam, wir sind fertig, ist alles super. Was ist die erste Amtshandlung, die Adam vornimmt, als sie aus dem Garten raus sind? Er gibt Eva einen Namen. Und das hat vielleicht auch gute Aspekte, aber es hat auch theologisch gesehen sehr erschütternde Aspekte. Nämlich dieses, wo sie vorher eine Einheit waren, Achtung, unterschiedlich aber doch eine Einheit, grenzt er sich direkt von ihr ab und sagt, wir sind anders, wir sind anders. Ich bin ich, du bist du, wir gehören nicht zusammen, doch irgendwie. Und das ist das, was die ganze Menschheitsgeschichte durchzieht. Eigentlich hat Gott uns so darauf angelegt, dass wir eben nicht für uns alleine sein sollen. Wir sind auf Ergänzung hin angelegt. Weißt du, warum du Schwächen hast? Damit wir anderen deine Schwächen durch unsere Stärken ausgleichen können und deine Stärken sollen unsere Schwächen ausgleichen. Du bist gar nicht geschaffen worden zum Individualismus. So hat Gott dich nicht gebaut. Dieses Motto, Hauptsache niemanden brauchen, das ist nicht göttlich, das ist nicht gesund. Natürlich ist es auch gut, wenn wir unser Leben gestalten und wir müssen nicht in ungute Abhängigkeiten reinkommen. Aber Gott hat uns nicht so geschaffen, so nach dem Motto, komm, Hauptsache alleine klar. Nein, darum geht es nicht. Wir brauchen einander. Darf ich das allen Ehepaaren nochmal sagen, wenn es dich immer wieder überrascht, dass du denkst, wir sind so unterschiedlich, das kann nicht funktionieren. Es ist doch so gut, dass ihr unterschiedlich seid. Und ihr seid gar nicht dafür geschaffen worden, dass ihr euch in eurer Ehe bekämpft und niedermacht wegen eurer Unterschiedlichkeit, sondern dass ihr sagt, es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Wir sind auf Ergänzung hin angelegt und wir werden nicht mehr in unserer Ehe gegeneinander kämpfen, sondern wir werden gemeinsam für unsere Ehe kämpfen. Es ist so gut, dass wir unterschiedlich sind, auch als Kirche. Die Bibel vergleicht uns mit einem Körper und du sollst nicht unsicher sein. Wenn du ein Auge bist, dann sollst du dir nicht immer wieder sagen, das ist so doof, ich bin kein Ohr, das ist so doof, ich bin kein Ohr und die ganze Zeit läufst du so durch die Gegend. Freu dich, dass du ein Auge bist, freu dich, dass du die Nase bist oder der Fuß, wie auch immer. Jeder hat seine Funktion. Ja, die Nase riecht, die Füße laufen, manchmal auch umgekehrt, das ist dann nicht so gut. Aber jeder Körper, ja, der musste erst mal kurz sacken, nicht wahr? Jedes Teil am Körper ist wichtig und greift zusammen. Wir sind als Einheit gedacht. Und wir sollen uns nicht, das ist nämlich ein Zeichen von Unsicherheit, übereinander erheben. Ich leiste mehr als du. Ich bin besser als du. Ich stehe richtig. Das ist etwas, was uns in immer mehr Gebundenheit und in immer mehr Unsicherheit führen wird. Was Gott sich für dich und für mich wünscht, ist wahre Freiheit. Und was er sich wünscht, ist, dass du tief sicher werden darfst in ihm. Gott hatte uns in einen Schutzraum hineingestellt. Und dieser Schutzraum hieß, dass die Beziehung absolut in Ordnung war und dass der Mensch jederzeit wusste, ich bin vollkommen geliebt, vollkommen geliebt. Gott hat diesen Schutzraum geschenkt, dass wir in der Beziehung zu ihm stehen dürfen. Und im Menschlichen hat er den Schutzraum von Familie und Kirche geschenkt. Und da, wo dieser Schutzraum nicht da ist, da werden Menschen unsicher. Da, wo du vielleicht die ganze Zeit durchs Leben gehst und du magst es niemandem sagen, aber dein Vater hat vielleicht nie hinter dir gestanden oder deine Mutter immer zum Ausdruck gebracht bekommen, du schaffst das sowieso nicht, du kriegst das nicht hin. Und wenn du ehrlich bist, prägt dich das bis heute. Jeder Abschluss, den machst du, um dir doch dann selbst zu beweisen, dass du eigentlich wertvoll bist. Und guck mal, nichts gegen Abschlüsse, nichts gegen eine gute Ausbildung, gar nichts dagegen, dass du viel Geld verdienst. Das sind alles Dinge, die kannst du gebrauchen und sie einsetzen. Aber sie sind nicht dafür gebaut, um dir Sicherheit zu geben. Und wenn du zerstörerisch innerlich merkst, dass du eigentlich etwas ja nicht bekommen hast zu Hause und das prägt dich bis heute, bist vielleicht über 40, ist so ein Empfinden, ja, dass jemand da ist, bist schon jetzt gar nicht mehr so in deinen 20ern, sondern das begleitet dich schon eine ganze Weile in deinem Leben. Gott möchte dir sagen, ich bin dein liebender Vater, ich habe mehr als genug Liebe, ich habe mehr als genug Sicherheit. Ich wünsche mir so sehr, dass du in diesen Schutzraum meiner Liebe wieder hineinkommst. Ich glaube, da ist jemand, du hast schon dreimal so an der Grenze des Burnouts langgeschrappt, immer wieder überarbeiten, nicht freimachen können, immer im Hamsterrad, weil du denkst, es ist nicht genug, es reicht nicht. Und Gott möchte dir sagen, es ist genug, ich liebe dich, es ist genug, es ist alles in Ordnung. Aber was ist die Heilung? Die Heilung ist, oder sie kommt, wenn wir sagen, ich kann zugeben, dass ich unsicher bin. Ich kann zugeben, dass ich mich über andere Menschen gestellt habe. Ich kann zugeben, dass mich andere Menschen aufregen, aber dass das eigentlich etwas mit meiner Unsicherheit zu tun hat. Ich kann zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe oder vielleicht sogar viele Fehler. Ich kann zugeben, dass das Problem nicht bei meinem Partner oder Partnerin liegt, sondern eigentlich, dass das was mit meiner Unsicherheit zu tun hat und dass ich mich erstmal innerlich verändern lassen sollte. Ich kann zugeben, dass es leider immer wieder vorkommen wird, an jedem Ort der Welt, so auch in Kirche, dass wir mal verletzt werden und dass das wehgetan hat. Das ist nie schön, wenn man innerhalb einer Kirche verletzt wird, oder? Aber wir sind normale Menschen, es wird immer wieder passieren. Und dem Moment, wo wir zugeben, das hat wehgetan, aber ich lasse den anderen frei, ich vergebe, das ist auch für dich, kannst du aus dem Gefängnis raustreten. Ich finde das so stark, was Nelson Mandela gesagt hat. Ein Zitat fand ich sehr gut von ihm, saß ja ganz, ganz lange im Gefängnis. Und als er aus dem Gefängnis rauskam und so durch den Hof schritt auf dieses Tor zu, hat er gesagt, in diesem Moment dachte ich Folgendes, wenn ich den Leuten hier, die mir so viel Unrecht angetan haben, nicht vergebe, dann werde ich zwar äußerlich aus diesem Gefängnis rausgehen, aber innerlich für den Rest meines Lebens in diesem Gefängnis bleiben. Ich glaube, jemand ist heute Morgen hier, du knabberst seit 15, 20 Jahren an der gleichen alten Geschichte, wo dich mal irgendjemand in einer Kirche verletzt hat. Und weißt du, Gott nimmt das ernst und er sagt, ja, ich weiß, das hat wehgetan. Ich weiß, das hat dich verletzt. aber halt nicht an der Bitterkeit fest. Weißt du, der Teufel, der wird das wirklich lieben, wenn er deine Berufung zertreten kann. Wenn er dich gebunden halten kann durch Bitterkeit, durch Unvergebenheit, durch diese ständige sich beweisen müssen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du frei sein kannst. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also wirklich, wirklich. Aber das geht nur, wenn du mein Wort nicht nur hörst, sondern wenn du es annimmst, damit es seine ganze Kraft entfalten kann. Wenn du sagst, hier bin ich, jawohl, ich fühle mich unsicher. Hier bin ich, ich muss immer recht haben. Hier bin ich, ich habe einen Fehler gemacht. Hier bin ich wurde verletzt. Aber ich weiß, im Namen von Jesus Christus ist Freiheit und Annahme und Liebe. Ich muss nicht mehr aus mir machen, als dass ich wirklich bin. Ich muss mich aber auch nicht runterspielen. Demut heißt übrigens nicht, dass ich mich doof finde. Habe ich früher oft gedacht, dass das Demut bedeutet. Nein, Demut bedeutet einfach eine nüchterne Selbsteinschätzung. Sich nicht überhöhen und gleichzeitig dankbar sein und mit dem Psalmisten sagen zu können, Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Kannst du das sagen? Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du Sicherheit gewinnst in ihm. Dass du sagen kannst, ich darf ruhen, weil daraus, auf dieser Plattform, kannst du wirklich sicher mit anderen Menschen umgehen. Krisen kommen und gehen, Emotionen kommen und gehen und auch Konflikte kommen und gehen. Aber was bleibt, ist die Liebe Gottes. Und die dürfen wir ganz neu annehmen. Und wie gesagt, ich habe einfach auf dem Herzen, ich glaube, hier sind einige Leute, du hast echt eine schwere Zeit vielleicht in deiner Ehe oder in irgendeiner Beziehung. Du darfst Heilung erfahren. Und ich glaube, das passt so gut zu dem, was Pastor Matthias vorhin als Eindruck gesagt hat. Wirst du Gott an diese Wunde ranlassen? Das ist ja ein bisschen beängstigend, das kann wehtun. Aber wirst du ihn da ranlassen? Er wird ganz behutsam sein. Aber es ist so wichtig, dass du dich öffnest. Gott kann dein ganzes Leben verändern. Und für uns, die wir schon lange Christen sind, das Wort Gottes ist nicht dazu da, wenn wir es hören, dass wir da theologischen Haken dran machen und sagen, wow, das habe ich schon mal gehört. Danke, dass du es nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet hast. Voll cool. Wann gibt es Mittagessen? Dann wird es seine Kraft nicht entfalten, sondern seine Kraft entfaltet es erst dann, wenn wir sagen, ich öffne mich dafür und ich wende es an. Ich öffne mich dafür und ich gehe Schritte. Ist dir schon mal aufgefallen, dass geistliche Reife nicht automatisch mit dem biologischen Alter zusammenhängt? Ich kenne Menschen, die sind biologisch auch im hohen Alter und haben eine unglaubliche geistliche Reife. Aber ich kenne auch Kinder, die eine unglaubliche geistliche Reife haben. Es geht darum, ob ich mich öffne für das, was Gott tun möchte. Das Wort zu hören ist die eine Sache, aber dass es Wurzeln schlagen kann, das ist die andere. Gott wünscht sich so sehr, dass du dich für ihn öffnest. Und auch an alle Ehepaare. Wie wäre es, lieber Ehemann, wenn du Sicherheit gewinnst in Gott und nicht deine Frau immer runtermachen musst für ihre Fehler. Weißt du, du hast auch Schwächen. Wie wäre es, wenn du echte Autorität haben dürftest zu Hause, basierend auf Sicherheit und nicht sagen müsstest, in der Bibel steht, ich bin das Haupt, du musst dich mir unterordnen. Ich will das nur ganz kurz noch sagen, weil ich da einfach einen Impuls habe. Unterordnung, diese Bibelstelle wurde so oft falsch ausgelegt und interpretiert. Unterordnung geschieht immer freiwillig, die hast du nicht einzufordern. Unterdrückung geht vom Unterdrücker aus. Unterordnung geschieht freiwillig. Weißt du, ich unterordne mich Jesus so gerne. Er muss mich dazu nicht zwingen. Und das Schöne ist, nicht mal Jesus, er würde mich nicht dazu zwingen, sondern er sagt, hast du verstanden, wie sehr ich dich liebe? Die Liebe von Jesus, das ist nicht so eine schwammige Liebe, so ja, ich liebe dich, aber dann folgen keine Taten. Nein, die Liebe von Jesus, er hat seine Liebe unter Beweis gestellt. Seine Liebe hat ein historisches Datum. Er ist an einem Kreuz gestorben, hat in die Welt hineingerufen, ich bin schuld. Die Schuldfrage ist geklärt. Ihr müsst euch nicht gegenseitig Fehler zuschieben. Ich bin schuld, ihr dürft sicher sein in mir. Die Schuldfrage ist geklärt. Und wer sich für ihn öffnet, da ist er treu und gerecht und er reinigt uns von allem Unrecht. Darf ich uns bitten, dass wir hier vor Ort im Saal einmal aufstehen? Und vielleicht magst du das zu Hause auch machen, wenn sich das gerade anbietet. Ansonsten, was auch immer dir gerade hilft, dass du einfach den Fokus jetzt setzt darauf, dass Gott zu dir reden möchte, lade ich dich ein, dass du das tust. Und ich will so sehr um uns werben. Wir kennen ja vielleicht diesen Gedanken so, der und der oder sie und sie hätte diese Predigt mal hören sollen. Da schicke ich mal den Link weiter, ja, weil das ist ein rechthaberischer. Nein, und fang bei dir an. Die Heilung beginnt immer bei dir. Wusstest du, dass du andere Menschen gar nicht verändern kannst? Aber du kannst Schritte gehen, damit du verändert wirst. Das ist das Einzige, was wirklich Kraft in deinem Leben entfalten wird. Lass uns doch hier vor Ort bitte einmal die Augen schließen. Vielleicht magst du das auch zu Hause machen. Bevor ich ein Gebet mit uns spreche, möchte ich gerne eine Frage stellen. Ob jemand oder mehrere heute Morgen diesen Gottesdienst mitschauen oder hier vor Ort sind, wo du sagst, ich habe gar keine sichere Beziehung zu Gott. Gott ist für mich eher so ein strafender Gott. Gott ist für mich jemand, der nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache, damit er mich vernichten kann. Gott ist für mich kein liebender Vater. Vielleicht geht dir das so, dass du das so empfindest. Und vielleicht hast du auch noch nie diese Entscheidung getroffen, dass du das annimmst als ein Geschenk, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Und ich möchte dich einladen, dass du das heute Morgen annimmst. Vielleicht zum allerersten Mal oder du machst das erneut, weil du sagst, ich bin total auf dem Weg der Selbstgerechtigkeit. Ich versuche mir selber Sicherheit zu verschaffen, merke aber, dass es nicht geht. Und wenn dich das betrifft und wenn du sagst, ich möchte mein Leben in die Hand von Jesus Christus legen. Ich möchte sagen, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Jesus, ich bin so unsicher, bitte schenk du mir Heilung. Jesus, bitte schenk du mir neues Leben. Jesus, schenk du mir bitte diese Sicherheit und die Zusage, dass ich ewig leben werde, auch wenn ich diese Erde einmal verlasse. Wenn du sagst, das ist mein Wunsch, ja, während alle Augen hier geschlossen sind, wenn du sagst, das ist mein Wunsch und du sehnst dich danach, dass Jesus dich verändert und du möchtest das jetzt zum Ausdruck bringen, du möchtest es bekennen, weil du verstanden hast, dass die Bibel uns das sagt. Wenn wir es bekennen, wenn wir sagen, Jesus, ich brauche dich, dann reinigt er uns von aller Schuld und er schenkt uns neues Leben. Wenn das dein Wunsch ist und du willst sagen, ich will sicher werden in dieser Liebe durch Jesus Christus, ich wünsche mir neues Leben, dann bitte ich dich, dass du entweder, wenn du online zuguckst, jetzt in den Chat schreibst, ich entscheide mich für Jesus. Dass du aus der Deckung kommst, dass du hinterm Busch hervorkommst und dich traust. Du wirst nicht zu Schaden kommen, keine Angst. Es wird Licht in deine Dunkelheit kommen und Licht ist so gut. Schreib in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Das ist nicht nur ein Satz, es wird dein Leben verändern. Das garantiere ich dir, weil es im Wort Gottes steht. Ich darf dir das zusprechen. Und hier vor Ort, während keiner umherschaut, gibt es jemanden, der sagt, vielleicht zum ersten Mal oder erneut, ich weiß in meinem Herzen, ich sollte diese Entscheidung treffen. Und ich werde meinen Stolz überwinden und werde jetzt mir eingestehen, ich brauche Jesus Christus und ich lade ihn jetzt ein, dass er mein Leben verändert. Wenn das hier deine Entscheidung ist, dann bitte ich dich, dass du einmal kurz deine Hand hebst. Einfach als ein Zeichen zu Jesus hin. Du sagst, Jesus, hier bin ich. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der das tun möchte? Will ich noch einen kurzen Moment einfach geben? Du sagst, Jesus, bitte mach mein Leben neu. Bitte verändere mich. Bitte schenk du mir Sicherheit. Heb einfach kurz deine Hand als ein Ausdruck dessen. Dankeschön. Und wenn du online zuschaust, schreib gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Wir werden später noch erklären, auch wie du Kontakt aufnehmen kannst zu Christen, zu dieser Kirche hier, weil wir dir helfen wollen, dass du dich in deinem Leben mit Gott weiterentwickeln kannst und mehr an Sicherheit gewinnst. Jetzt lade ich uns ein, dass wir einfach ein Gebet innerlich oder auch laut gerne mitsprechen, was das nochmal zum Ausdruck bringt. Das einfach beten und geh das doch gerne gedanklich mit. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Jesus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Gott, ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Darf ich im Saal hier mal bitten, dass wir einen Applaus geben für alle Menschen, die sich entschieden haben? Und auch im Chat, dass du das gerne feierst, vielleicht mit Partyhütchen, was auch immer du da reinschreiben möchtest. Und ich lade uns jetzt ein, dass wir uns einfach weiter öffnen für das, was der Heilige Geist tun möchte. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass niemand von uns hier heute rausgeht, ohne diese Entscheidung zu treffen, dass wir sicherer werden wollen in dir. Danke, dass wir das dürfen und danke, dass du mit deiner Kraft wirkst. Ich bete um Heilung für zerrüttete Ehen. Ich bete um Heilung in Freundschaften. Ich bete um Heilung da, wo Leute im Elternhaus keine Annahme erfahren haben und das ihr ganzes Leben lang schon mitschleppen, dass du dich als der perfekte, liebevolle Vater zeigst. Ich bitte um Heilung in Konflikten, dass Bitterkeit geht in deinem Namen, dass Unvergebenheit geht in deinem Namen und dass du Freisetzung schenkst in diesem Bereich. Ich bete um ein freies Herz, was lieben kann, was empfänglich ist für deine Impulse und wir wollen und wir werden uns unsere Berufung nicht rauben lassen, sondern wir werden sagen, mein Leben, das gehört Gott und ich werde es einsetzen zur Ehre Gottes. Und solange ich atme, möchte ich alles, was ich habe, einsetzen, damit möglichst viele Menschen Jesus Christus kennenlernen und Freiheit und Sicherheit gewinnen. In seinem Namen. Amen. Amen.